Das ist aber natürlich auf der anderen Seite, was dieses Amt ausmacht, dass wir unheimlich viel Leidenschaft, Herzblut in diese Arbeit stecken können. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die das Glück haben, so einen tollen Job machen zu dürfen mit so viel Herzblutcharakter.
Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.
Da ist er wieder, unser Knoten im Ohr. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres DPSG-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir laden euch heute ein zu einer ganz besonderen Folge in unserer Podcast-Reihe und sind heute zum ersten Mal nicht mit dem Thema Aufarbeitung intensiv unterwegs, sondern wir laden euch ein, gemeinsam in den Bundesvorstand ein bisschen reinzuhören und mal zu schauen, was sind das eigentlich für drei Leutchen, die da gemeinsam auf dem Weg sind, was beschäftigt die eigentlich so. Wir haben ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen. Schön, dass ihr so rege daran teilgenommen habt und versuchen heute möglichst alle eure Fragen zu beantworten. Wenn uns das nicht gelingt, keine Sorge, es gibt noch viele, viele weitere Podcasts mit Knoten im Ohr. Dann werden die Fragen in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch ganz fluffig beantwortet. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch. Aber wer ist eigentlich dieses Wir und wer sind eigentlich diese drei Menschen, die hier gemeinsam im Bundesvorstand unterwegs sind? Ich würde euch einladen, dass wir uns einmal gegenseitig ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, Sebi, magst du einfach beginnen, ein bisschen was zu dir erzählen?
Ja, gerne. Hallo auch von mir. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Sebi, voller Name Sebastian, aber so werde ich wirklich echt ungern angesprochen. Irgendwie fühlt sich das dann doch komisch an. Genau, ich bin 36 Jahre und bin aus der Erziehungs- und Bildungswissenschaft, habe das studiert und also wenn man mich immer fragt, sage ich meistens, ich bin Pädagoge. Ich finde, das klingt immer einfach cooler als Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Und bin seit meinem 7. Lebensjahr Pfarrli tatsächlich. Also ich habe mit der Wöhrstufe angefangen und habe das auch nie unterbrochen, sondern war immer aktiv im Stamm bei den Pfarrlis dabei.
Sehr cool. Cool. Ich bin Anka. Hi, auch von meiner Seite. Und ich sag mein Alter nicht, weil wir haben eigentlich verabredet, dass wir gar nicht über das Alter sprechen.
Upsi.
Und genau, ich komme aus dem Lehramt eigentlich. Ich habe Bio und Sport auf Lehramt studiert und auch mein Ref fertig gemacht und habe mich dann aber entschieden, nicht in die Schulentwicklung zu gehen, sondern lieber Bundesvorsitzende zu werden. Und auch ich bin schon Pfadfinderin, seitdem ich 7 bin. Und bin in allen Stufen gewesen, habe ganz viel in Aachen gepfadfindert und bin dann zur Pfadfinderei auf Bundesebene gegangen.
Und das war eine großartige Entscheidung. Ich bin der Max, bin Bundeskurat und genau, ich bin seit 1998 bei den PfadfinderInnen unterwegs, war ganz lange Stammeskurat, Diözesankurat hinterher und jetzt seit einem halben Jahr im Bundesvorstand mit unterwegs, mit einer halben Stelle. Ich bin studierter Theologe, ich habe da so ein paar Umwege noch zwischendurch gemacht, mit ein bisschen Theaterwissenschaft mit dabei. Und bin dann aber irgendwie in der Theologie kleben geblieben und bin Priester und bin mit der anderen halben Stelle in Duisburg in der Jugendkirche Tapka unterwegs. Genau, zwei Herzensprojekte, die sich da in diesen 100% gut vereinen gerade.
Guck mal, wir können das noch mal vervollständigen, Max. Aus welchem DV bist du denn? Die Anka hat jetzt hier Werbung für Aachen gemacht und wir zwei haben hier keine Werbung gemacht für unsere DVs.
Ja, dann muss ich natürlich da auch nochmal eine Lanze brechen. Ich komme aus einem der flächenmäßig kleinsten Diözesanverbände, aber dafür zahlenmäßig mit am größten. Der wunderschöne Diözesanverband Essen. Da gehen Grüße gehen raus an diesen wunderbaren Diözesanverband. Schön, dass es euch gibt. Sebi, wo kommst du denn jetzt weg?
Ja, ich komme aus dem DV Fulda weg. Obwohl ich woanders geboren bin. Ich bin tatsächlich in Aachen geboren, aber dann mit anderthalb Jahren sind wir dann in den schönen Main-Kinzig-Kreis gezogen. Da ist auch mein Stamm, Bad Orb, Grüße gehen raus und dann eben im DV Fulda aufgewachsen.
In Öscherjung bist du eigentlich.
In Öscherjung. So.
Und die Anker verbindet ja jetzt auch noch die unterschiedlichsten Regionen mit dem neuen Wohnort.
Ja, stimmt. Ich lebe jetzt gerade in München, aber ich komme ursprünglich aus Aachen. Genau. Bin da in Laurensberg Stammfunkenflug gewesen. Auch da liebe Grüße. Und fühle mich aber jetzt gerade ganz heimisch in München. Da habe ich eine Liebe gefunden, nämlich. Ja.
Schön. Dann lassen wir mal besser aber die Frage, wo du es schöner findest. Aber ich würde vorschlagen, wir starten mit unserer neuen Rubrik durch, nämlich dem kleinen Fragenfeuer.
Fragenfeuer.
Ich würde euch einladen, ganz spontan gleich mal zu reagieren und euch zu entscheiden, was ist euch eigentlich wichtiger, was ist euch lieber, was findet ihr besser, wo habt ihr mehr Knoten im Ohr? Anka und Sebi, seid ihr bereit?
I'm ready.
Ja.
Fantastisch. Also, wenn ihr euch entscheiden müsst, Halstuchknoten oder Freundschaftsknoten?
Freundschaftsknoten, 100%.
Ja, Freundschaft.
Weil, so, also ich habe gar keinen Bock, den Halstuchknoten immer zu wechseln. Und wir haben als Bufus relativ viele Halstücher, die wir regelmäßig wechseln, je nach Anlass. Deswegen habe ich mehr Bock auf einen Freundschaftsknoten.
So, nämlich, ich trage auch viel lieber den Freundschaftsknoten. Ich wechsle gar nicht so häufig das Halstuch. Eigentlich habe ich immer dasselbe an. Aber ich finde einfach, ganz ehrlich, den Freundschaftsknoten viel schöner als den Halstuchknoten. Und ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Halstuch ganz normal mit Halstuchknoten getragen habe. Also es ist echt seit vielen, vielen Jahrzehnten, glaube ich, trage ich meine Halstücher so.
Wobei es beim Waschen ja immer praktischer ist mit dem Halstuchknoten.
Ich mache den ja immer auf, den Freundschaftsknoten.
Ach so.
Ich mache nicht, dass die Erinnerungen rausgewaschen werden.
Ich mache mir den Freundschaftsknoten auch selber rein. Weil ich kann den einfach am schönsten. Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen können das nicht so schön. Oh Gott.
So, die nächste Frage
wir mal so
auch
stehen,
zum Thema Bescheidenheit. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, wie agiert ihr? Geht ihr lieber auf Konfrontation oder lenkt ihr doch lieber ein in Diskussionen?
Puh, das ist natürlich, glaube ich, sehr abhängig von der Diskussion an sich. Ich glaube, mal so, mal so. Ich glaube, Menschen würden mir wahrscheinlich eher hinterher sagen, dass ich auf eine freundliche Art und Weise eher auf Konfrontation gehe und versuche, Haltung zu zeigen. So.
Kommt wirklich aufs Thema an, würde ich sagen. Also, wenn es etwas ist, wo mein Herzblut dranhängt oder wo ich meine Haltung angegriffen sehe, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der auch Haltung zeigt. Gerade so bei politischen Themen, da bin ich schon auch jemand, der stark die Haltung zeigt. Aber eigentlich mag ich Streit und so mag ich echt überhaupt nicht. Also von daher, wenn wir jetzt so in meinem Privatleben gucken, bin ich schon jemand, der immer versucht einzulenken.
Da kommen die DiplomatInnen durch. Bei der nächsten Frage wird es nicht so leicht, sich zu entscheiden, es sei denn, ihr unterscheidet zwischen der rechten und der linken Klufthälfte. Wie ist das denn eigentlich? Die Kluft, steckt ihr die in die Hose rein oder lasst ihr sie locker raushängen?
Ich steck sie rein, aber ich glaube, da sind wir auch unterschiedlich, Sebi und ich. Ich steck sie rein und habe meist auch einen Gürtel dazu an, tatsächlich. Nicht immer, aber meist schon.
Also einen Gürtel habe ich auch immer an, aber die Kluft trage ich auf gar keinen Fall in der Hose. Furchtbar. Aber ich glaube, wenn ich die Figur hätte, könnte ich mir das auch vorstellen. Aber ich finde, möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe das Gefühl, da ist ein Bauch, der die Kluft dann eher nicht so vorteilhaft aussehen lässt.
Ich stecke sie aber auch vor allen Dingen rein, weil bei mir unten ein Nahtfehler ist, den nicht das Rüsthaus, sondern meine Mama verbrochen hat, die netterweise die Kluft für mich umgenäht hat. Und genau, die würde man natürlich sehen, wenn man die Kluft jetzt nicht reinstecken würde. Ja.
Also gibt es die unterschiedlichsten Gründe, was wofür spricht. So oder so, auch hier ist Diversität ein wunderbares Motiv. So wie man sich wohlfühlt, ist es richtig. Das war unser kurzes Fragenfeuer. Schauen wir aber mal ein bisschen doch darauf, wie ist das eigentlich im Bundesvorstand? Habt ihr Bock, mal ein bisschen zu erzählen, vielleicht auch ganz persönlich, wie das bei euch war? Wie seid ihr eigentlich in den Bundesvorstand gekommen? Was habt ihr dafür gemacht, dass ihr jetzt in dieser Aufgabe unterwegs seid? Anka, du hast einen gewissen Vorsprung an Jahren in dieser Aufgabe. Kannst dich noch dran erinnern, wie das damals war?
Ja, ist jetzt 6 Jahre her tatsächlich. Wir vergeben das Amt der Bundesvorsitzenden dieses Jahr ja neu, weil ich meine zweite Amtszeit vollendet habe und keine dritte machen werde. Genau. Und ja, ich kann mich noch super erinnern, ich war Diözesanvorsitzende in Aachen, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust habe, auf der Bundesversammlung zu kandidieren. Als Bundesvorstand muss man nämlich gewählt werden von der Bundesversammlung. Und ja, da hatte ich dann offensichtlich Lust zu, vor 7 Jahren, und habe mich beworben und habe gesagt, hey, das wäre doch eine coole Sache. Und dann kandidiert man. Und da kann sich vielleicht Sebi ein bisschen besser dran erinnern, weil das ist doch ein bisschen weniger lang her, dass Sebi kandidiert hat zum Bundesvorstand.
Mhm. Also Kandidatur ist etwas, worüber man sich, glaube ich, durchaus mehr als einen Tag Gedanken machen darf, weil es so aussieht, dass man sich schon auch, oder zumindest ich mir überlegen musste, und das war auch Wunsch von einem Wahlausschuss, der einen auch begleitet, dass man ein bisschen zu sich erzählt und zu seinen Vorstellungen davon, wie man dieses Amt auskleidet. Und bei mir ging es dann darum, mich auch den Regionen vorzustellen. Wir haben 4 Stück in der DPSG. Und dann geht man zu jedem diesen Regionentreffen und stellt sich davor, und dann können die Leute auch nochmal Fragen stellen und sich mit einem austauschen. Und außerdem stellt man sich dann auch noch der Bundesleitung und den Stufen- und Fachdelegierten bei einem gemeinsamen Treffen vor. Also vor der Bundesversammlung muss man schon viel von sich erzählen. Und seit neuestem, ich war bei meiner Kandidatur, glaube ich, war das erste Mal, dass wir auch so ein Insta-Reel erstellen mussten. Also auch nochmal irgendwie für die Verbandsöffentlichkeit auch nochmal mehr uns vorstellen. Genau, von daher, da muss ein bisschen Gehirnschmalz rein fließen. Aber ich muss auch sagen, mir hat das geholfen, um für mich sehr klar zu haben, was eigentlich meine Vision von diesem Bufo-Amt ist. Weil ansonsten schreibt man halt so eine Bewerbung und dann hätte ich sonst ein halbes Jahr lang einfach mich nicht weiter mit beschäftigen müssen, weil es ja dann dauert bis zur Bundesversammlung. So fand ich das eigentlich sehr hilfreich.
Aber die spannendste Wahl hatte ja Max.
Ja, aber hallo. Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, Wahlen sind ja immer spannend. Und ich glaube, wahrscheinlich werden wir alle immer wieder da mit ordentlich Herzpochen dastehen in solchen Situationen. Aber tatsächlich war ich schon ganz schön nervös. Vor knapp einem Jahr war jetzt die Wahl. Knapp ist da ja auch ein gutes Stichwort. Wir waren ja mit 3 Kandidierenden gemeinsam unterwegs. Und ich fand das gleichzeitig super, super spannend, weil es nochmal darum ging zu schauen, was sind eigentlich die Sachen, die uns voneinander unterscheiden, was sind die Dinge, die Ideen, die uns miteinander verbinden, und gleichzeitig sehr wertschätzend mit den 3 Kandidierenden unterwegs zu sein. Und das fand ich ganz, ganz wunderbar, dass das in meiner Wahrnehmung zumindest gelungen ist, dass wir da ein gutes Miteinander hatten. Und Sebi, ich würde das nochmal total unterstützen, was du gesagt hast, dass ich die ganze Vorbereitung auch nochmal total hilfreich fand, weil man dann nicht in der Bundesversammlung steht und sich denkt, oh Gott, was fragen die jetzt eigentlich gleich? Da hat man eh schon aufgeregt so, aber zumindest hatte ich eine Idee davon, in welche Richtung gehen die Fragen so, und wusste auch, wie ist die Stimmung generell so. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber wenn man dann erstmal Bundesvorstand ist, dann geht es ja auch eigentlich direkt in die Vollen. Also es ist ja von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit, zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so, dass der Arbeitsalltag schnell einkehrt. Das ist ja total hilfreich, weil man schnell reinkommt und ins kalte Wasser springt und schwimmen muss. Aber wie sieht denn eigentlich bei dir, Sebi, so ein normaler Arbeitsalltag aus? Hast du das überhaupt, oder ist irgendwie jeder Tag völlig wild und abgefahren?
Ich glaube, das gibt's schon. Vor allem, wenn wir von unter der Woche sprechen, würde ich zumindest für mich sagen, sieht der Alltag insofern aus, als dass ich ins Büro fahre, manchmal auch zu Hause bleibe, aber mich auf jeden Fall an meinen Laptop setze, E-Mails beantworte und dann unterschiedlichste Meetings über den ganzen Tag verteilt anstehen. Einmal mit unseren Mitarbeitenden, wo es dann vielleicht einfach darum geht, wie läuft's gerade in deren Arbeitsbereichen, zu schauen, haben wir gemeinsame Themen, wo wir Absprachen miteinander treffen müssen. Und dann Richtung Nachmittag, Abend stehen dann in der Regel irgendwelche Calls dann noch mit Ehrenamtlichen und Arbeitsgruppen an, wo ich mich als Bufo eben zuständig sehe und vielleicht auch ein Herzblutthema habe, wo ich mich auch gerne mit einbringen möchte in die Inhalte und die strategischen Pläne für ein bestimmtes Thema. Genau. Insofern, das würde ich schon als einen Alltag bezeichnen. Und bei mir fängt so ein Arbeitstag meistens so, ja, am Vormittag 9 Uhr oder so an. Und das, ja, kann schon mal passieren, dass dann auch irgendwie um 10 Uhr der Laptop erst ausgemacht wird, weil das Ehrenamt in der Regel ja eben erst abends Zeit hat, was ja auch total verständlich ist.
Wo trifft man dich denn morgens im Büro zuallererst?
Ich laufe durch den Flur, genau, das ist das Erste, was ich tue. Also bis zu meinem Büro laufen und da erstmal schon allen Menschen, die schon da sind, Hallo sagen, mein Zeug ablegen, Laptop anschließen und dann noch gar nicht loslegen zu arbeiten, sondern erstmal zur Kaffeemaschine zu laufen und mir einen Kaffee zu ziehen und dann weiter allen Menschen Hallo zu sagen und dann erstmal ankommen. Ich bin eher so ein Morgenmuffel, also Hallo sagen kriege ich hin, aber jetzt Deep Talk in den allerersten Minuten, das ist nicht so meins. Also ich brauche dann immer ein bisschen.
Auf dem Weg zur Kaffeemaschine gehst du ja zuallererst bei der Anka vorbei. Anka, wie ist denn dein Arbeitsalltag?
Also ich finde, Sebi hat es schon ganz gut beschrieben. Ich würde trotzdem sagen, dadurch, dass ich ja in München lebe, ist bei mir noch ein bisschen mehr Varianz drin. Also ich habe manchmal auch Tage, wo ich im Homeoffice arbeite. Da sieht der Tag dann vielleicht auch schon mal anders aus. Und dann habe ich vielleicht auch zwischendurch mal Zeit, eine Runde Sport zu machen. Und ich sitze natürlich dann auch unter der Woche viel im Zug, gerade wenn ich ins Büro komme. Das sind 6,5 Stunden von München bis Mönchengladbach. Und da schaffe ich irgendwie viel weg. Da sind die ganzen Aufgabenbereiche dran, wo ich vor allen Dingen alleine arbeiten muss, E-Mails wegarbeiten und andere Sachen. Und wenn ich dann im Büro bin, dann versuche ich vor allen Dingen für die MitarbeiterInnen da zu sein und mich um Aufgaben zu kümmern, die ich mit anderen Menschen zusammen lösen kann, darf, muss. Genau. Und dann am Wochenende sind wir natürlich super viel unterwegs. Da versuchen wir viel in der Bundesrepublik unterwegs zu sein, bei unterschiedlichen Anlässen uns einzufinden und den Verband mitzugestalten. In Gremien, auf Diözesanversammlungen etc. Also das heißt, zu unserem Arbeitsalltag gehört auch eben das Wochenende dazu. Und wir haben dann montags frei. Montags ist ein toller Tag. Montags ist dann Zeit, mal das zu machen, was andere Menschen samstags machen. Das ist auch immer ganz schön.
Du meinst Haushalt?
Ja, zum Beispiel auch. Aber zum Beispiel auch mal ein bisschen entspannen und Hobbys nachgehen. Das geht ja montags auch.
Das stimmt.
Ich würde euch einladen, dass wir auf eine Frage schauen, die eindeutig aus einer Stufe stammt, nämlich aus der Juffi-Stufe, wie wir ja alle zu der Stufe sagen. Und zwar wollen die Juffis von uns wissen, was war eigentlich bis jetzt der beste Schabernack, den ihr 2026 erlebt habt? Habt ihr da was, was euch spontan durch den Kopf geht?
Ich glaube,
also ich kann's,
wir machen immer so viel Quatsch.
Ich verrate es noch nicht.
ich habe immer Spaß daran, dass wenn jemand seinen Laptop nicht sperrt und aus dem Raum geht, aber ihn dann einmal umzudrehen vom Bildschirm her. Das ist ein ganz alter Witz eigentlich, aber ich muss immer lachen.
Und wenn man das dann bei dir machen will, dann funktionieren die Kürzel auf deinem Laptop nicht. Das habe ich letztens mal verzweifelt versucht und bin kläglich gescheitert. Mir fällt ein Schabernack ein, den wir unter uns als Bufos gerne mal machen. Also es kommen manchmal so Zeitschriften von unterschiedlichsten Gruppen und Organisationen hier im Bundesbüro an. Mal sind das mehr oder mal weniger. Und dann verteilen wir die gerne mal heimlich in unseren Büros und stecken die vielleicht auch mal hinter Bilderrahmen, hinter durchsichtigen Bilderrahmen, zum Beispiel bei Max. Das macht dann auch gerne Spaß.
Ich bin jetzt schon gespannt, wenn ich nächste Woche wieder im Büro bin, wie es dann ausschaut.
Was fällt dir denn ein, Max?
Ja, das verrate ich nicht. Mein Schabernack läuft gerade noch und die Person hat es noch nicht gemerkt. Insofern breite ich hier gerade noch den Mantel des Schweigens drüber. Da sage ich nichts.
Boah, das trifft bestimmt mich jetzt. Ich war jetzt eine Woche nicht im Büro.
Lass dich überraschen. Der Sebi sucht schon. Ja,
schauen wir mal.
Uns hat auch noch eine super, super spannende Frage erreicht von den Bibern, die ja dafür bekannt sind, dass sie gerne stabile Dämme bauen, die total viel Halt geben und die Sicherheit geben. Und die wollen unverzagt angenagt wissen, woran wir eigentlich gerade arbeiten, um unsere Zukunft als Verband stabil zu machen. Und stellen sich die Frage, welche Herausforderungen wir eigentlich im Vorstand für die DPSG in den nächsten Jahren sehen. Ich glaube, da fallen uns ganz, ganz viele Dinge ein. Wer mag denn da den Anfang machen, mal ein bisschen was zu erzählen, was bei euch so durch den Kopf geht?
Also, ich kann gerne den Anfang machen, weil mir sofort was einfällt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch vielen Menschen aus dem Verband das als erstes einfällt, weil wir ja auch 3 Podcast-Folgen schon dazu hatten. Das Thema Aufarbeitung, das beschäftigt einfach gerade super viele im Verband. Und das wird uns auch sicher noch weiter beschäftigen. Das heißt, jetzt und auch in Zukunft werden wir auf den Kinder- und Jugendschutz in unserem Verband gucken müssen und uns überlegen, wie wir den noch besser und sicherer gestalten können und auf dem, was wir schon an guten Ansätzen haben, aufbauen können und das einfach noch ausbauen und weiterentwickeln, damit eben Kinder und Jugendliche in diesem Verband ja einen noch sicheren Ort finden.
Das klingt nach einer ganz schön großen Aufgabe auf jeden Fall, die wir uns da als Verband gestellt haben. Die gut, glaube ich, zu dem passt, was mir direkt nochmal gerade eingefallen ist, nämlich die ganze Frage nach der Strategie, die wir gerade als Bundesverband versuchen zu beschließen auf der nächsten Bundesversammlung, wo es darum geht, unter anderem auf den Rechtsruck in unserer Gesellschaft zu reagieren und gerade in den strukturschwächeren Regionen nochmal zu schauen, wie können wir antidemokratischen Tendenzen entgegenwirken. Ich glaube, dass das etwas sein wird, was uns als Verband super, super dolle in den nächsten Jahren herausfordern wird. Das tut es jetzt schon und es wird immer stärker, je mehr die rechten Kräfte an Einfluss gewinnen. Und ich glaube, dass wir da als Verband eine super, super hohe Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber haben, aber auch der Gesamtgesellschaft da ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen und Kindern und Jugendlichen die wunderbare Kraft der Demokratie zeigen zu können. Und ich glaube, dass dabei unsere Unterstützung super wichtig ist, da immer wieder darauf hinzuwirken, dass wir das als Verband in den Blick nehmen, wie wir gemeinsam da strategisch uns aufstellen können.
Ja, und Max, du hast für mich, glaube ich, noch eine super Überleitung gebracht, was ich, glaube ich, auch noch sehen würde. Das wäre halt das Thema irgendwie Mitbestimmung. Wir haben ja jetzt schon damit angefangen, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche eben dieses Demokratieerlebnis intensiver in unserem Verband auch haben können, weil wir das einfach als unheimliche Chance sehen von unserem Verband, von unseren Strukturen genau, dass wir da in Zukunft noch weiter dran arbeiten, weil das eben auch kein kleines Thema ist und weil natürlich mehr Mitbestimmung für die eine Partei auch bedeutet, dass vielleicht andere Parteien etwas von ihrer Macht abgeben müssen. Und ja, deswegen ist das sicherlich eine Herausforderung, die da ansteht für uns. Und Strukturen, also all das, was wir jetzt gesagt haben, ist ja auch irgendwie Strukturveränderung. Und da schließt sich am Ende wieder der Kreis, weil wir dann auch wieder bei Aufarbeitung landen, weil wir uns auch die Frage stellen müssen, ja, wie verändern wir Strukturen, damit Kinder- und Jugendschutz, damit Mitbestimmung, damit Demokratisierung bei uns im Verband noch intensiver stattfinden kann.
Voll, vielleicht ergänzend, es gibt noch 1000 andere Themen, die wir, glaube ich, alle 3 als Herausforderungen in diesem Verband sehen. Also die Liste ist absolut nicht vollständig. Und das spiegelt dabei ja auch unseren Arbeitsalltag wider, dass wir zu super vielen unterschiedlichen Themen, die wir jetzt gerade auch gar nicht benannt haben, auch weiterhin arbeiten. Und ich bin sicher, ganz viele Menschen werden uns hier auch noch gut ergänzen können, was so die nächsten Herausforderungen sind, die wir anstehen haben.
Und das ist ja gleichzeitig das total Spannende, finde ich, diese ganzen unterschiedlichen Pflöcke, um im Bild des Staudammes zu bleiben, immer wieder in den Blick zu nehmen und zu gucken, wie können wir diese Pflöcke noch besser einschlagen und den Staudamm da noch stärker machen, einfach so, dass auch die BiberInnen in 10, 15 Jahren gut in diesem Verband leiten können und da auch einfach Spaß dran haben, PfadfinderInnen zu sein. Aber Sebi, du hast es gerade schon gesagt, Es gibt ganz, ganz, ganz viele Aufgaben in unserem Vorstandsbereich auf Bundesebene, die wir glücklicherweise auch gar nicht alleine alle wuppen müssen. Das wäre nämlich eine krasse Überforderung, glaube ich. Wie ist das eigentlich, Anka? Magst du mal ein bisschen was erzählen, wie wir uns die Aufgaben aufteilen, was so die Aufgaben sind und was die Bundesebene, die so ein bisschen ominös manchmal vielleicht rumwabert? Ich kenne das aus eigener Zeit als Stammesvorstand auch noch, dass das ganz, ganz weit weg zu sein scheint. Was ist das eigentlich, diese Bundesebene, und was passiert da so? Wer ist da unterwegs?
Ja, also auf der Bundesebene gibt es ungefähr 300 EhrenamtlerInnen und 50 MitarbeiterInnen, die da arbeiten. Die Aufgabe der Bundesebene ist, die großen Verbandsleitlinien, die großen strategischen Punkte zu entscheiden. Gemeinsam vor allen Dingen mit dem höchsten beschlussfassenden Gremium, das wir in der DPSG haben, nämlich der Bundesversammlung. Die Bundesversammlung tagt einmal im Jahr und setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Diözesanvorsitzenden, StufenvertreterInnen, FachbereichsvertreterInnen, also Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen von unserem Verband. Und wenn wir nochmal auf die Personen gucken, die bei uns im Verband oder vor allen Dingen im Bundesverband auf ehrenamtlicher Ebene arbeiten, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, sind 300 EhrenamtlerInnen, die in unterschiedlichsten Gremien zu unterschiedlichsten Themenbereichen arbeiten. Genau, das ist so vielleicht grob erklärt, was die Bundesebene tut. Und da fallen dann ganz, ganz viele Aufgaben an, die wir als Bundesvorstand, auch wir als Bundesvorstand, nicht nur, aber in großen Teilen, wir als Bundesvorstand eben jonglieren müssen. Das ist sicherlich eine der größten Aufgaben, die wir haben, diese Themenbereiche, diese Aufgaben, die da zusammenkommen, strategisch zu verorten und zu gucken, wie können wir damit in Zukunft umgehen, wie können wir die bearbeiten. Genau, man könnte es zusammenfassen unter strategische Verbandsleitung und große Linien bearbeiten. Die Bundesleitung, das ist so ein 15-köpfiges Gremium, die begleitet uns dabei. Da sitzen auch VertreterInnen aus den unterschiedlichen Bereichen drin, die uns dann quasi inhaltlich unterstützen und strategisch beraten. So. Ansonsten gehört zu den Aufgaben von einem Bundesvorstand oder von einem Bundesvorstand auch noch Personalführung. Ich habe vorhin gesagt, 50 MitarbeiterInnen, 50 Angestellte. Wir haben ja zwei Standorte. Das ist Mönchengladbach und das ist im Westerwald Westernohe. Inzwischen auch mit dem Rüsthaus. So, da arbeiten unsere 50 MitarbeiterInnen. Das heißt, es müssen Personalgespräche geführt werden. Es müssen ab und zu mal Jiffix geführt werden. Priorisierung. Welche Aufgaben gehen wir als erstes mit den MitarbeiterInnen an? Und so weiter. Dann ist natürlich noch Geschäftsführungsausrichtung. Das heißt, wie richten wir den Verband rein finanziell und personell aus? Das sind auch noch Aufgaben, die anfallen. Repräsentation bei uns im Verband. Wir zeigen uns auf Diözesanversammlungen. Wir sind aber auch in unseren Gremien mit aktiv, arbeiten damit, besuchen die Gremien in unseren Dachverbänden, im Ring Deutscher Pfadfinder Innenverbände und im BDKJ, Bund Deutscher Katholischen Jugend, sind wir viel unterwegs und darüber hinaus auch in Politik und Gesellschaft. Ja, und ansonsten würde ich sagen, begleiten und leiten wir eben viele Arbeitsgruppen und Gremien auf Bundesebene und gucken, dass die Aufgaben, die so anfallen, durch unterschiedliche Bereiche eben dann gut verortet werden. Und wir verteilen die Aufgaben meist so, dass wir uns nach einer erneuten Wahl von einem unserer Bundesvorstandsmitglieder nochmal treffen, zusammensetzen und dann bewerten eben, welche Aufgaben bekommt wer. Und das tun wir, indem wir fragen, wer hat welche Faszinationen, wer hat welche Interessen, welche Ressourcen bringen welche Aufgaben mit, wie viel Arbeitszeit bedeutet das? Und dann ist das so ein kleines Puzzle. Wir legen uns das meist so als Wörter quasi in die Mitte und dann schieben wir die Wörter so lange hin und her, bis es ungefähr für alle passt. Und wenn wir in einem Jahresverlauf dann merken, dass das nicht mehr passt, weil eine Aufgabe zu groß wird oder eine Aufgabe zu klein wird oder wegfällt, dann justieren wir nochmal nach. Genau, so ist das ungefähr.
Das klingt aber so, als ob man bei der Fülle an Themen auch schnell einen Knoten im Ohr haben könnte. Was ist denn da, Sebi, deine Lieblingsaufgabe eigentlich als Bundesvorsitzender? Hast du da irgendeine Präferenz?
Nicht nur Knoten im Ohr, sondern auch Knoten da tatsächlich im Kopf. Manchmal hat man echt so 6 oder 8 Meetings am Tag zu jeweils 8 unterschiedlichen Themen. Da kommt man schon mal durcheinander. Aber Lieblingsaufgabe, eigentlich all das, was so dieses Amt ausmacht, ist für mich schon eine Lieblingsaufgabe. Ich mache mein Amt super gerne. Und auch wegen dieser Unterschiedlichkeit der Aufgaben und Verantwortungsbereiche, das finde ich attraktiv. Wenn man mich jetzt so konkret fragen würde, worauf freue ich mich jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr, auf welches Projekt oder welche Veranstaltung, dann fällt mir auf jeden Fall die Bundesversammlung ein. Ich finde es einfach, also mir macht es unheimlich Spaß, mit den Delegierten zusammenzukommen und zu Themen zu diskutieren und wertschätzend auch miteinander zu streiten und auszuhandeln, was unsere Überzeugungen sind und wohin wir diesen Verband eben auch leiten, hinlenken wollen. So, und das macht mir unglaublich viel Freude. Das ist anstrengend, aber die Anstrengung, finde ich, lohnt sich immer und ist immer mit viel Spaß auf.
Das ist ja gerade an diesen Stellen, auch wenn man irgendwie selber merkt, abends nimmt es ja auch oft kein Ende, ne? Weil es dann auch einfach schön ist, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, zu quatschen, zu singen. Das sind ja schon auch teilweise richtig anstrengende Tage, gerade auf so einer Bundesversammlung. Ich bin da schon persönlich auch selber sehr gespannt, wie da der Rollenwechsel nochmal ist. Als Diözesanvorstand hat man dann ja wirklich irgendwann auch einfach finito und kann einfach ein bisschen informell schnacken. Das ist wahrscheinlich als Bundesvorstand nochmal ein bisschen anders.
Ja, stimmt. Das ist deine erste Bundesversammlung als Kurat. Ja, stimmt.
Ja, genau.
Das ist toll.
Schirmgard. Guck mal.
Ja, ja. Aber wie ist das denn für euch so in eurer Wahrnehmung, auch irgendwie nachts irgendwie immer noch angefragt zu werden? Ist das jetzt die richtige Strategieoption, die ausgesucht wurde? Ist das jetzt wirklich eine gute Entscheidung für den Verband gewesen und so fort? Da gibt es ja immer wieder auch viele Anfragen von außen. Wie geht's euch damit, irgendwie gefühlt rund um die Uhr da anfragbar zu sein?
Also ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch so auf der einen Seite, auf der anderen Seite, würde ich sagen. Keine Ahnung, was ihr dazu sagt, aber für mich ist es manchmal total schön und dann ist es super wertvoll, mit Menschen zu sprechen, die nochmal einen anderen Blick auf Dinge werfen, und dann ist es ultra bereichernd, auch nachts um 3 noch. Und dann ist es einfach super spannend und dann hat man keinen Bock, ins Bett zu gehen, so wie du genau sagst, Max. Und ich würde aber sagen, es gibt auch Situationen, wo das halt echt krass anstrengend ist. Und da muss man sicherlich irgendwie am Anfang auch ein bisschen lernen, zumindest war es bei mir so. Ich musste ein bisschen lernen am Anfang, dann auch irgendwann Nein sagen zu können und zu sagen, ja, okay, entweder lasst da jetzt über was anderes sprechen oder ich verabschiede mich dann jetzt mal ins Bett. Genau. Und das ist aber natürlich auf der anderen Seite, was dieses Amt ausmacht, dass wir unheimlich viel Leidenschaft, Herzblut in diese Arbeit stecken können. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die das Glück haben, so einen tollen Job machen zu dürfen mit so viel Herzblutcharakter, sag ich mal. Also das ist ja unglaublich schön, was wir da tun und wie viele Aufgaben wir bewältigen dürfen und wie viel wir lernen dürfen und so. Und deswegen ist man dann, glaube ich, auch, wenn man so viel Leidenschaft in sich trägt, gerne bereit, zwischendurch mal was länger zu machen. Aber bitte keine Vorstellung haben, keine falsche Vorstellung haben. Ich würde auch sagen, unsere Tage dauern nicht immer nachts bis 3, auch nicht am Wochenende. Nein. Also es gibt durchaus auch Abende, wo es um 11 dann mal gut ist und wir ins Bett gehen.
Bevor wir gleich so langsam schon auf die Zielgerade zeitlich kommen mit den Fragen aus der Community, glaube ich, ist es nochmal total spannend, Sebi, wenn du nochmal ein bisschen was über ein Thema erzählen kannst, was, glaube ich, viele Menschen in unserem Verband schon ganz schön unter den Nägeln brennt. Es gab viele Fragen zum Bundeslager 2029. Magst du da ein bisschen was verraten, wie da gerade der Stand der Dinge ist und wie es gerade vorangeht?
Super gerne. Also das Bundessommerlager 2029 ist gleichzeitig auch das Jubiläumslager. Wir feiern da nämlich unser 100-jähriges Jubiläum als DPSG. Wupp, wupp. Und wir haben dazu ein beschlossenes Konzept der Bundesversammlung vorgelegt bekommen. Und wir, das ist die Projektleitung, ich mache das zusammen mit vier Ehrenamtlichen, dem David, der Gubi, dem Jonas und dem Alex, zusammen und ich bin auch Teil dieser Projektleitung und wir planen gerade super fleißig an diesem Projekt, aber es ist alles noch super abstrakt und es sind vor allem organisatorische Dinge, die wir gerade tun. Insofern mit den Details würde ich euch gerade ehrlicherweise gar nicht so sehr zuballern wollen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir seit Herbst letzten Jahres oder Ende letzten Jahres eine erweiterte Projektleitung eingesetzt haben. Das heißt, das sind Menschen, die zu ganz konkreten Bereichen jetzt arbeiten, wie Organisation oder auch Verpflegung oder Inhalt und so weiter und so fort. Und mit denen konkretisieren wir das Ganze jetzt. Es kommen jetzt im Sommer nochmal mehr Ausschreibungen, wo es dann darum geht, in diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, nochmal einzelne spezielle Teams zu besetzen, die dann sehr konkret nochmal zu etwas arbeiten. Das heißt, haltet ruhig Ausschau auf Instagram, auf Social Media beziehungsweise Newsletter und auf unserer Homepage. Da kommen Ausschreibungen. Wir freuen uns, wenn sich ganz viele Menschen engagieren wollen in diesen Bereichen. Und ansonsten, es gibt einen Platz. Ich würde ihn ungern jetzt hier schon öffentlich verkünden, weil das, ich möchte, dass unsere erweiterten Projektleitungen, da sind gerade Menschen, die sich auch Gedanken dazu machen, wie wir das gut jetzt in den Verband auch kommunizieren. Das würde ich denen ungern jetzt hier an dieser Stelle vorwegnehmen. Aber ihr dürft euch freuen. Es gibt ganz sicher einen Platz. Wir sind da gerade in den letzten Vertragsabsprachen. Und ihr müsst keine Sorge haben, dass es im Worst Case nicht stattfinden könnte, weil wir keinen Platz gefunden haben. Die Sorge kann genommen werden. Ganz bald können wir auch groß verkünden, wohin es geht. Einzelne Personen wissen das schon, aber ich würde jetzt gerne hier das noch nicht so groß verraten wollen.
Das ist aber ein krasser Cliffhanger.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr, ja.
Ich finde es ja tatsächlich immer wieder krass beeindruckend, wie viele super krass engagierte Menschen wir in unserem Verband haben und fand es auch super toll, wie viele Fragen an uns als BUFO gerichtet wurden, von euch als ZuhörerInnen. Wir versprechen, wie gesagt, in den nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall auf die offen gebliebenen Fragen noch ein bisschen weiter einzugehen. Würden aber jetzt in zwei Rubriken reinspringen, auf die ich mich wirklich, wirklich dolle freue, weil sie großes Spaßpotenzial vermuten lassen, nämlich eine kleine Runde wahr oder falsch. Wie schaut's eigentlich aus? Als BUFO dürft ihr keine Unsicherheit zeigen. Wahr oder falsch? Was sagt ihr?
Falsch. Ich würde sagen falsch. Also klar, falsch. Das hängt jetzt auch wieder von der Situation ab, ne? In der Verhandlungssituation Unsicherheit zeigen sicherlich jetzt nicht so angebracht, aber trotzdem sind wir ja auch Teil des Verbandes und Message unseres Verbandes ist Learning by Doing und aus Fehlern dürfen wir lernen und deswegen ist das auf jeden Fall meines Erachtens falsch und wir dürfen auf jeden Fall auch Fehler machen und mal zeigen, dass wir Dinge nicht wissen.
Ich würde ja sagen, unsere Aufgabe ist es, sicher Unsicherheit zu zeigen.
So. Sehr schön. Und ich persönlich
finde es auch total wichtig, auch selber Unsicherheit zu zeigen, um andere Menschen zu ermutigen, sich selber auch diesen Freiraum nehmen zu dürfen, unsicher sein zu dürfen. So, ich finde, das gehört zum Menschsein dazu und auf die Schnauze fallen tun wir alle oft genug und das darf ja auch sein.
So nämlich.
Aber wie ist es denn? Ist das wahr oder falsch? Als BUFO ist es schwer, es allen recht zu machen.
Also ich würde da ehrlich antworten, dass das schon wahr ist. Das liegt einfach an der Aufgabenfülle und an der Vielfalt in diesem Verband. Also da sind super viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen für was ist gut, für meinen Stamm, für mein Bezirk, mein Diözesanverband, für den gesamten Verband. Und das ist halt nicht immer leicht übereinzukriegen. Und manchmal vertrete ich auch eine Position oder eine Meinung, die vielleicht nicht immer allen gerecht wird. Und dann geht es manchmal auch auszuhalten, dass das, was ich entschieden habe, nicht allen passt. So, das gehört aber, glaube ich, grundlegend zum Leben dazu und lässt mich eher auch wachsen.
Ja, ich glaube auch, dass das nicht unsere erste Aufgabe ist. Ich glaube schon, ist es wichtig, dass wir Partizipation und Beteiligung ermöglichen an den Stellen, wo das sinnvoll ist. Aber es ist auch wichtig, dass wir Entscheidungen treffen auf Grundlage der Informationen, die wir haben. Und die können leider nicht immer allen schmecken. Das ist leider so.
Vor allem, selbst wenn wir Partizipation ermöglichen, ist es da ja auch nicht immer so, dass wir dann einstimmige Haltungen haben an der Stelle. Also ich glaube, es ist sogar fast unmöglich, es allen recht zu machen. Aber man darf ja hehre Ziele haben und sie sportlich verfolgen, möglichst viele Menschen da auch einfach mitzunehmen.
Absolut.
Wahr oder falsch? Als Bufo verliert ihr auch mal den Bezug zur Stammesebene und zum Stammesalltag. Ist das wahr oder ist das falsch?
Also da, wenn wir ganz ehrlich antworten, würde ich auch sagen, es ist durchaus wahr. Wir haben zum Glück aber Menschen, die uns regelmäßig daran erinnern. So, und das ist dann das Wertvolle. Ich glaube, das liegt daran, dass wir durchaus als Bufo nur schwierig noch im Stammesalltag selber inkludiert sein können. Das passt meist zeitlich und ressourcentechnisch nicht. Ne? Ihr habt ja vorhin gehört, wir haben irgendwie 300 Menschen, die wir auch noch bespielen auf Bundesebene, beziehungsweise mit denen wir zusammenarbeiten, damit tolle Ergebnisse für alle entstehen. Und deswegen bleibt dann wenig Zeit, sich im Stamm selbst noch zu engagieren. Und da sind wir darauf angewiesen, würde ich zumindest sagen, dass wir dann Menschen treffen, die auf Stammesebene sich gut auskennen und den aktuellen Stand auf Stammesebene kennen. Ich habe das noch eine Zeit lang geschafft, irgendwie zu einer Gruppenstunde zu gehen, aber irgendwie auch nur alle 3 Wochen oder so. Und das war dann auch echt nicht befriedigend für mich. Und deswegen, ist, glaube ich, wichtig, da im Gespräch zu bleiben.
Ja. Würde ich genauso auch zustimmen und sehen. Bei mir kommt noch dazu, ich bin auch nach meinem Arbeitstag, also das ist ja einfach ein Job, den wir machen, bin ich auch froh, wenn ich dann irgendwann abends auch nichts mehr mit Pfadfinden so primär zu tun habe und mich auch mal ein bisschen auf was anderes fokussieren darf. Das heißt, ja, wenn du dich 6 Tage in der Woche mit Pfadfinden beschäftigst, dann brauche ich zumindest für mich ehrlicherweise auch dann nicht abends noch irgendwie Stammesalltag, wo ich dann auch noch da irgendwie mich engagiere ehrenamtlich, sondern das schaffe ich ja einfach dann nicht mehr. So, dann ist der Kopf voll und dann bin ich auch froh, wenn ich ein anderes Thema haben darf.
Ja, und für die großen Linien würde ich auch sagen, also wir haben über 1200 Stämme bundesweit. Da wäre auch schwierig, wenn wir einem Stamm mehr gerecht werden würden als allen anderen. Wäre jetzt auch nochmal meine Aussage.
Ja, und das ist auch dann die Frage, was ist der Stammesalltag eigentlich? Ne? Also das zeigt ja die Studie auch nochmal, dass die Stämme so krass unterschiedlich sind, dass es gar nicht möglich ist, den Stammesalltag im Verband eigentlich wirklich zu erkennen und wahrzunehmen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe gestern Abend noch so eine geschenkte Zeit wieder gehabt und habe mit einem ehemaligen Leiter von mir zusammengesessen, zu Abend gegessen und wir haben auch ganz, ganz viel über Pfadfinderei nochmal gesprochen, über das, was uns irgendwie bewegt hat. Der war mein Leiter und war hinterher gemeinsam mit mir in der leitenden Runde und das fand ich schon ganz cool, weil seine Kids sind inzwischen selber irgendwie teilweise im Stammesvorstand und teilweise noch bei den Jufis unterwegs und so und da auch zu merken, wie es sich halt weiterentwickelt einfach auch in den eigenen Stämmen, wo man herkommt.
Ja, voll.
Jetzt haben wir ein bisschen auf den Bundesvorstand nochmal geguckt. Jetzt wird es nochmal ein bisschen persönlicher, denn wir haben noch 5 Fragen, bei der wir uns überlegen dürfen, auf wen von uns trifft diese Aussage eigentlich am allermeisten zu. Ich bin gespannt, wie das hier gleich ausgeht. Wer von uns dreien ist denn eigentlich am unpünktlichsten? Ich würde vorschlagen, wir sagen alle auf 3 den Namen. 1, 2 und 3.
Anka. Alle haben sich selber gesagt, offensichtlich.
Nee, ich habe niemand gesagt. Ich finde, keiner ist unpünktlich.
Ja, ist auch so. Außer die Bahn ist zu spät, dann bin ich schon manchmal unpünktlich. 50-50 Chance.
Ja, ich finde schon. Also ich bin so einer, ich mache meine Aufgaben immer so bis genau zu dem Zeitpunkt, wo dann der nächste Termin startet und dann merke ich, dass ich die irgendwie noch schnell abschließen muss und dann ist meistens immer so 1 oder 2 oder 3 nach, wo ich dann, keine Ahnung, zum Teammeeting hier im Büro dann komme oder sonstiges. Ich glaube schon, dass manchmal so 1, 2 Minuten immer mal auf mich gewartet wird.
Das ist okay. Es nimmt keiner von uns wahr, Sebi, offensichtlich.
Ja, sehr gut. Deswegen vergesst ihr jetzt sofort, was ich gesagt habe. Ich bin der pünktlichste
Mensch. Das ist die wahre Kunst. Aber wer von uns malt denn eigentlich die schönsten Flipchart-Plakate?
Oh, das ist eine ganz eindeutige Kiste.
Ja, das finde ich auch.
Ja, das ist auf jeden Fall der Sebi.
Finde ich auch. Der Sebi, ja.
Er findet seine eigenen am schönsten.
Hä, natürlich, klar. Aber man muss auch dazu sagen, ich hatte halt auch ein ganzes Wochenende Visualisierungsworkshop.
Wirklich cool.
Das ist schon echt lange her, aber ich habe viel davon behalten und ich habe auch ein bisschen Spaß daran. Es ist ein bisschen meditativ.
Ja. Und ich weiß das noch also richtig.
Du brauchst die Zeit wie du auch.
Ja. Wenn er sich die viele Zeit genommen hat, sieht man das aber auch, weil ich weiß noch richtig dolle, wie er in der Vorstellung als Kandidat für den Bundesvorstand in der Region West war und da seine Flipcharts ausgerollt hat und ich gedacht habe, krasser Maler. Das ist schon echt, war richtig beeindruckend.
Ja. Ja, mir macht das irgendwie Spaß und ich muss aber auch zugeben, dass ich nicht so gut aushalten kann, wenn ich Flipcharts nicht schön finde. Aber das ist auch ein Learning.
Einfach nochmal ein bisschen drüber machen.
Es ist auch gut, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht gerade 10 Minuten Zeit sich nehmen, um Flipchart zu machen. Manchmal muss es auch praktisch sein. Da sehe ich jetzt nicht so ganz meine Stärke drin.
Eine Frage haben wir, glaube ich, noch, die wir uns noch gönnen können. Wer von euch wollte eigentlich schon immer Teil des Bundesvorstands sein?
Ich glaube, meine Antwort wäre keiner. Also das ist ja irgendwie nichts, was man so als Berufsidee im Kopf schwirren hat oder sowas. Und ich glaube, das ist eher was, wo man dann so hinkommt, weil man dann unterschiedliches Engagement hat, mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt ist, vielleicht auf Bundesebene dann schon mal gearbeitet hat und sich dann irgendwann dieses Stellenprofil auch nochmal genauer anguckt und vorstellen kann.
Ja, und es wirkt ja tatsächlich von außen auch erstmal ganz lange irgendwie sehr nebulös. Was ist das eigentlich, so ein Bundesvorstand? Was macht der und was gehört da alles zu den Aufgaben zu? Das ist ja auch was sich erst mit der Zeit irgendwie ergibt, dass man ein Bild davon sich machen kann. Was gehört da alles zu?
Ja, ich glaube, das dauert auch lange, bis man es tut. Wäre zumindest meine Einschätzung.
Eine Wer-von-euch-Frage stelle ich jetzt hier nochmal in den Raum. Wir lassen sie aber unbeantwortet. Das dürfen die ZuhörerInnen am Ende dieser Folge später dann beantworten. Wer von euch redet am meisten? Die Frage nehmen wir beim nächsten Mal einfach wieder mit auf und beantworten sie dann. Es gab hier gerade Handzeichen einzelner Personen. Keine Ahnung. Ich fand das schon einen super, super schönen Austausch. Wir gehen so langsam auf die Zielgerade dieser vierten Folge unseres Podcasts. Und ich hoffe, dass noch ein letzter Funke in euch glüht mit Kraft für die letzte neue Rubrik an dieser Stelle, nämlich dem letzten Funken.
Letzter Funke.
Denn zum Abschluss unserer Podcast-Aufnahme heute würde mich nochmal super interessieren, mein schönstes Erlebnis als Bufo war? Anka?
Das ist super schwer zu beantworten. Es gibt so viele schöne Erlebnisse, die dicht beieinander liegen. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es manchmal schwerfällt, sich zu erinnern, weil wir so viele Dinge erleben in dieser Zeit. So viele wertvolle Dinge. Ich würde gar nicht das Schönste sagen, sondern ich würde vielleicht das Beeindruckendste sagen. Und das, was mich am meisten auch herausgefordert hat, das war sicherlich zu Beginn des Ukraine-Krieges, haben wir ja ein Projekt gestartet und sind an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um da zu unterstützen. Und das war sicherlich das Eindrucksvollste, was ich als Bundesvorstand erlebt habe in dieser Zeit. Was ganz Praktisches. Ja. Sebi, was war bei dir?
Boah. Ich finde es auch voll schwer zu beantworten. Mir fallen super viele Sachen gerade gleichzeitig ein und dann ist so dieses, ich will allem irgendwie gerecht werden. Auch wenn wir schon viel zur Aufarbeitung gesprochen haben, aber irgendwie ist das, was so am meisten gerade bei mir nachhallt. Ich muss wirklich sagen, nach der Pressekonferenz hatten wir ein Betroffenenforum und da dann mit Betroffenen nochmal ins Gespräch zu kommen, was dann so in dieser Studie drinsteht und auch deren Eindrücke zu hören zu denen, was wir als Bundesvorstand auch gesagt haben, das muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr positiv emotionalisiert, weil es einfach für mich einfach ja sehr wertvoll ist und für mich einfach ein super krass wichtiges Thema im Verband, für uns alle drei ein super krass wichtiges Thema. Und ja, da kann ich auch sagen, hey, das tat voll gut und war wirklich schön zu hören, was die Betroffenen vor allem für Gedanken dazu haben. Ja.
Was denn bei dir, Max? Würde mich schon interessieren.
Ja, bei mir sind das so zwei Sachen tatsächlich, die mir direkt in den Kopf gekommen sind. Ich sprenge die eigene Rubrik einfach ein bisschen. Genau, das eine war das Ausbildungswoche auf Bundesebene mit den KuratInnen. Das fand ich super, super schön, weil es ganz viele Kontakte hergestellt hat und irgendwie nochmal gezeigt hat, wie bunt und vielfältig der Verband auch im Bereich Spiritualität unterwegs ist. Das fand ich einfach super, super schön. Und tatsächlich, ich bin selber ein bisschen darüber überrascht, aber ich mag es sehr gerne, auf Diözesanversammlungen unterwegs zu sein und da in den Austausch zu gehen, mit Rückfragen an unseren Vorstandsbericht nochmal irgendwie umzugehen und zu schauen und zu werben, wie wir da gemeinsam auf den Weg sein können. Denn das Coole in den Diözesanversammlungen ist, finde ich, tatsächlich immer zu sehen, wie viele krass engagierte Menschen mit Herzblut in diesem Verband, in diesen unterschiedlichsten Ebenen unterwegs sind. Das finde ich immer wieder mega, mega beeindruckend und macht mir richtig Laune, auch wenn es manchmal Kritik hagelt, aber das darf ja auch sein. Trotzdem ist ist der Austausch halt immer total wertschätzender und wichtiger und das, genau, finde ich richtig, richtig schön.
Das finde ich aber auch ein schönes Schlusswort. Uns könnte es nicht geben, wenn es euch nicht gäbe und genau, es ist mega wertvoll, was ihr für Arbeit macht und ja. Danke dafür. Ist richtig, richtig
absolut.
Cool.
Absolut. Ein großes Geschenk. Für den Verband und für alle Kinder und Jugendlichen. Mhm. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen in unsere Welt als Bundesvorstand haben mit hineinnehmen können. Wahrscheinlich nicht erschöpfend. Wir könnten wahrscheinlich noch gut hier weiter plaudern. Aber so ein kleiner Appetizer ist ja vielleicht was, wenn irgendwann mal wieder ein Vorstandsposten zu vergeben ist, sich zu überlegen, wow, das möchte ich auch selber mal erleben, dieses große Abenteuer auf Bundesebene in der DPSG unterwegs zu sein und dann die Chance zu nutzen und da zu kandidieren oder auf anderen Ebenen in unserem Verband Verantwortung zu übernehmen. In der nächsten Folge laden wir euch ein bisschen auf Pfingsten zu schauen. Alles, was ihr über PIF 2026 in Westernur wissen müsst. Und wir haben zwei Pfingsturgesteine als Gäste im Podcast dann da, den Toffer und den Fligge. Man munkelt, sie waren schon beim ersten Pfingsten in Westernur mit dabei und können aus der ganzen Verbandshistorie berichten. Ihr könnt euch da auf jeden Fall nicht nur auf den Ausblick auf 2026 freuen, sondern ich bin mir sicher auch auf viele Anekdoten aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, bald können wir Jahrhunderte sagen, und da ein bisschen mit hineingenommen werden, was da alles gerade in Planung ist. Wir sind total froh und dankbar, dass ihr auch heute wieder mit uns auf dem Weg wart, uns an diesem digitalen Lagerfeuer sozusagen begleitet habt, hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Knoten im Ohr gelöst wurde. Folgt uns gerne und teilt die Folge auch gerne in den sozialen Netzwerken, sodass noch mehr Menschen von diesem Podcast mitbekommen. Teilt auch gerne die alten Folgen nochmal, sodass das Thema der Aufarbeitung nochmal weiter in den Verband hineingespielt wird und wir mit den Infos, die da auch immer wieder versteckt sind und weitergegeben werden, auch gut in den Verband hineinkommen können. In diesem Sinne danke ich euch natürlich auch, Anka und Sebi, für den wunderbaren Austausch und wünsche uns allen noch einen richtig, richtig fett guten Tag. Macht es gut.
Danke, Max.
Tschüss. Macht's gut.
Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.